Medicine. Willkommen bei All About Telemedizin, der Podcast mit Jan Zengel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All About Telemedizin, heute Folge Nummer 8. Und wir wollen über das Thema sprechen, die hausärztliche Versorgung in Deutschland. Wie ist sie heute aufgestellt und vor allen Dingen auch, wie entwickelt sie sich in der Zukunft weiter? Wie muss sie sich auch weiterentwickeln? Und ich habe heute eine ganz spannende Gesprächspartnerin mir für die Diskussion dazugeholt, nämlich Frau Dr. Susanne Springborn, die seit über 25 Jahren auch als niedergelassene Hausärztin in eigener Praxis praktiziert. Liebe Susanne, herzlich willkommen hier heute.
Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dass ich hier sein darf.
Susanne, du bist nicht nur niedergelassene Hausärztin, du bist auch erste Vorsitzende des Erste Ärzteclubs in Wiesbaden. Du hast unterschiedliche Lehraufträge auch an Hochschulen. Warum das so ist und warum du dich da so engagierst, darüber wollen wir heute sprechen. Und ich habe mir in Vorbereitung auf den heutigen Termin einige Zahlen angeschaut und bin echt etwas erschrocken. Also wir haben aktuell so etwa 55.000 Hausärztinnen und Hausärzte in Deutschland. Also ihr bildet ja das Rückgrat unserer ambulanten Versorgung. Und der Hausärztinnen- und Hausärzteverband hat zuletzt geschrieben, dass über 30% aller Hausärztinnen schon über 60 Jahre alt sind. Also wir stehen vor einer sehr großen Renteneintrittswelle. Es kommen natürlich neue Medizinerinnen nach, aber nicht in Umfang, wie sie quasi dem Arbeitsmarkt und damit auch der Versorgung verloren gehen. Und du betreust etwa so 3.500 bis 4.000 Patienten pro Quartal in deiner Praxis, hast einen Patientenstamm von knapp 20.000 Patienten. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass ein Großteil deiner Kolleginnen und Kollegen in den nächsten Jahren in Ruhestand geht, habe ich mir die Frage gestellt, wie kriegen wir diese Patienten eigentlich weiter versorgt? Und da würde mich natürlich auch mal dein Blick darauf interessieren, weil diese Herausforderungen sind ja nicht neu, die sind heute ja auch schon zum Teil da. Aber wie blickst du da drauf und welche Antworten hast du da möglicherweise für uns auch mitgebracht?
Danke für diese Frage. Ja, die treibt uns ja hier auch im Wiesbaden-Osten schon sehr lange rum. Wir sind in einem hausärztlich unterversorgten Bereich, der so unser Sprengel umfasst circa ein Gebiet von 15 Kilometern. Tatsächlich haben wir pro Quartal 2.500 bis 3.000 Patienten und Patientinnen, die wir betreuen. Und dadurch, dass wir schon so lange dabei sind, haben wir einen großen Patientenstamm. Also nicht jeder Patient, nicht jede Patientin kommt jedes Quartal zu uns. Und das ist der Allgemeinmedizin auch gar nicht so unüblich, dass wir auch mal Menschen 2 Jahre nicht sehen. Deswegen erklärt sich diese hohe Stammpatienten- und Patientinnenzahl. Ja, tatsächlich, wie schaffen wir das in einem Gebiet, wo wir eigentlich 12 Hausärztinnen und Hausärzte sein sollten, zu sechst seit langen Jahren zu arbeiten? Und jetzt fällt wahrscheinlich auch noch ein hausärztlicher Sitz weg, dann sind wir nur noch zu fünft. Das können wir durch organisieren und strukturieren. Da brauchen wir aber Unterstützung. Und zwar sehe ich jetzt hier die Videosprechstunde zum Beispiel als etwas, was wir ja schon seit 2019 anwenden. Nicht AK, das haben wir dann später dann dazu bekommen, aber am Anfang waren das andere Systeme. Und das entlastet mich von Anhangstätigkeiten und ich kann mich dann besser auf meine Kernkompetenzen fokussieren. Also tatsächlich ist es ja so, es ist wichtig, wenn nicht mehr so viel Arbeitszeit von Ärztinnen und Ärzten zur Verfügung steht, dass das, was, wenn wir präsent sind, dass wir dann auch genau das machen, was wir gut können, und zwar Menschen versorgen. Und alle Anhangstätigkeiten, die sollten wir dann so strukturieren, dass wir sie nicht machen. Das ist aber nicht nur Bürokratie, das ist ja altbekannt, dass das gefordert wird, Bürokratie abzubauen, sondern das sind dann noch zum Beispiel, dass ich im Auto sitze und Hausbesuche fahre. Das ist keine gut verbrachte Zeit, weil ich könnte in der Zeit effektiver arbeiten. Und ganz wichtig, es soll ja auch Freude bereiten. Also es darf ja nicht so in eine Maschinerie enden, wo alle erschöpft sind, weil es alles so hochgetaktet ist. Die Patienten und Patientinnen sollen nicht erschöpft sein. Und als Ärztin darf ich auch nicht erschöpft sein. Also muss ich Strukturen entwickeln, die das alles gewährleisten. Und ich denke, wir sind da ja schon seit ein paar Jahren dran und wir haben da einige Dinge etablieren können, zum Beispiel die Videosprechstunde, aber auch andere Sachen, die uns dabei begleiten und helfen. Und das Allerwichtigste, finde ich, ist das Netzwerken und dass wir miteinander sprechen und dass wir uns nicht nur auf unsere Berufsgruppe beschränken, sondern dass wir alle mit einbeziehen, dass diese Versorgung gut aufrecht erhalten bleibt und sich auch modern strukturiert. Also ich sehe es positiv. Ich denke, das können wir gut, aber es ist eine tatsächlich jetzt eine Umstrukturierungsphase und da müssen wir alle mitgenommen werden und auch alle mitnehmen.
Ja, also super spannend. Da freue ich mich auch gleich mit dir ein bisschen tiefer drauf einzusteigen. Wir wollen die heutige Folge auch wie immer interaktiv gestalten. Also für alle, die jetzt über LinkedIn Live auch zuhören und zuschauen, bitte stellt auch eure Fragen in Kommentare direkt über die Kommentarfunktion mit ein, sodass wir das dann hier auch in die Diskussion mit einfließen lassen können. Und ja, Susanne, du hast schon ein bisschen angedeutet, ihr habt euch schon sehr frühzeitig auf den Weg gemacht, schon 2019, also auch vor der Corona-Pandemie, habt ihr euch entschieden, eben auch in ein hybrides Versorgungsmodell umzusteigen. Und da seid ihr jetzt 4 Jahre dabei, da haben sich über die Zeit sicherlich auch einige Best Practices bewährt. Und da würde ich mich freuen, wenn du da vielleicht einige von uns auch hier jetzt teilen kannst.
Also das, was ja das Prominenteste ist, ist die Videosprechstunde. Diese Videosprechstunde, die war ja am Anfang erstmal gar nicht präsent. Die haben wir dann zu den Menschen gebracht. Wir haben tatsächlich Tablets und die haben wir ja immer noch, mit denen wir Hausbesuche fahren. Das heißt also nicht, ich fahre die Hausbesuche, weil ich soll ja lieber in der Praxis bleiben und Menschen versorgen, sondern das machen dann nicht ärztliche Praxisassistentinnen, die dann dafür auch wirklich ausgebildet sind. Die haben dann die Tablets genommen und sind dann vor Ort nach Hause gefahren zu Menschen, die Barrieren haben, gebrechlich sind zum Beispiel, und haben mich dann dazugeschaltet auf den Hausbesuch. Und das war natürlich am Anfang spektakulär. Und dann haben sie erstmal gedacht, oh, jetzt kommt sie mich nie wieder besuchen und wo ist sie denn, meine Hausärztin? Und aber in dem Augenblick, wo ich auf dem Tablet zu sehen war und es funktioniert ja gut, also Emotionen funktionieren gut über Videosprechstunde, war das echt okay. Und die Menschen kennen mich und die wissen, ich arbeite gerne, ich arbeite viel und haben auch Verständnis, wenn ich dann solche Dinge mache. Das ist auch wichtig, dass man das immer kommuniziert, weil es müssen alle mitgebracht werden. Ja, das war der erste Schritt. Das war Hausbesuch per Tablet. Und wir hatten dann die Tablets auf unseren Schreibtischen stehen. Und dann kam ja auch die Entwicklung, dass dann die Videosprechstunde sich integriert hat in die Praxissoftware und dass die Menschen, also die technikaffinen Menschen, dass die ja dann auch ganz schnell umsetzen konnten, dass wir dann also auch Videosprechstunde zu Hause machen. Aber tatsächlich, wir haben mit den technikfernen Menschen angefangen, damit diese Anhangstätigkeit des Sitzens der Ärztin im Auto wegfällt. Und das ist so effektiv gewesen, dass sich das ja alles auch schon gerechnet hat am Anfang. Wir haben ja gar keine, da gab es ja gar keine Abrechnungsziffern, das mussten wir auch alles selber stemmen, erstmal die ganzen Schulungen und Tablets, aber tatsächlich, es hatte sich relativ flott gerechnet, einfach weil ich meine Arbeitszeit effektiver einsetzen konnte.
Ja, jetzt hast du einen Aspekt genannt, den ich persönlich super spannend finde. Das ist das Thema Emotionen auch über die Videosprechstunde, über Video zu übermitteln, weil eine häufige Angst auch ist von Medizinerinnen und Medizinern, dass sozusagen dann über die Videosprechstunde eben die Arzt-Patienten-Beziehung nicht mehr in der Form aufrechterhalten werden kann. Was sind da deine Erfahrungen? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen tiefer einsteigen auf dem Thema.
Also Emotionen kommen gut rüber. Wir hatten ja auch mit Studierenden Seminare gemacht, wie Videosprechstunde gestaltet werden kann, live mit Patientinnen und Patienten. Und da haben wir vorher auch ein bisschen geübt. Also wenn ich jetzt so hingehe, hallo, und die kennen mich, dann kommt das erstmal, huch, aber die lächeln erstmal. Oder wenn ich so gucke, dann kommen die Menschen zum Reden. Wenn ich mit meinen Händen anfange zu gestikulieren, dann kommt Action, Drama dazu. Also es sind ja Techniken, die beigebracht werden können und die beherrscht werden und die Emotion kommt auf jeden Fall gut rüber. am Anfang, wer es noch nicht gemacht hat, eine Videosprechstunde ist erstmal skeptisch und die machen das ja auch nur, weil es bestimmte Ursachen gibt, dass Videosprechstunde gemacht werden muss. Aber wenn es dann einmal durch ist, dann merken die Menschen, es kommt gut rüber. Und das kann man ja auch belegen an Zahlen, dass zum Beispiel Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen sehr gerne Videosprechstunde nutzen und die arbeiten ja mit Emotionen und holen uns ja da auch emotional ab, wo wir sind. Also das denke ich, das kann man einmal praktisch widerlegen, dass es Videosprechstunde keine Emotionen gibt und auch anhand der Zahlen. Ja, und wenn man es einmal gemacht hat und es muss geübt werden und ein bisschen professionell, dann funktioniert das sehr, sehr gut.
Das heißt am Ende, das Vertrauensverhältnis, das du zu deinen Patienten hast, das leidet eben nicht durch den Einsatz der Videosprechstunde, sondern ganz im Gegenteil, höre ich eigentlich raus, es ist für dich ein sehr wertvolles und gutes Ergänzungsinstrument eben zu den Terminen dann auch vor Ort.
Also ich möchte auch ein Beispiel nennen, jetzt aus Corona, da hatten wir ja Patienten, Neupatienten und Patientinnen und mussten die dann wirklich durch eine harte Zeit führen. Ich habe Corona, was ist Corona? Und denen ging es ja auch teilweise richtig schlecht am Anfang. Und da war die Videosprechstunde, das hat dann schon getragen. Da war auch das, ja, jetzt kommt sie, jetzt kommt die Ärztin, ich kenne sie zwar nicht live, aber da ist sie. Und das war beruhigend auch für die Patientinnen und Patienten. Das hätte ein Telefonkontakt nie bringen können. Und ich habe auch Palliativsituationen mit Videosprechstunde begleitet. Das geht aber, das ist schon grenzwertig, muss ich sagen, da muss man sich schon gut kennen. Und das hat dann auch seine Limits.
Ja. Wenn du auf dein heutiges Patientenklientel schaust, hast du auch gerade gesagt, ihr habt halt sehr viele Menschen, die Barrieren haben, die nicht so mobil sind, die auch sehr stark davon profitieren, dass ihr auch dann vor Ort seid. Und gleichzeitig gibt es auch ja viele, die einfach nicht diese Technikaffinität ganz natürlich eben mitbringen. Und das ist auch ein Thema, was ich rausgehört habe bei dir, also auch technikfernen Menschen trotzdem die Möglichkeit zu geben, an den Vorteilen der Telemedizin zu partizipieren, ist etwas, was dich persönlich ja auch seit vielen Jahren schon umtreibt. Und wie gelingt dir das auch an der Stelle, diese Patientengruppen dann eben da auch mit einzubinden in eure telemedizinische Versorgung?
Die technikfernen Menschen, die brauchen die Teilhabe für die Digitalisierung. Sonst werden die ruckzuck abgehängt. Und das auch in der Medizin. Das war diese Voraussetzung. Und technikferne Menschen, die brauchen die müssen das ja auch selbstbestimmt machen. Das heißt, Technik kann dann nur ein Hilfsmittel sein, was die gar nicht richtig merken. Es muss einfach perfekt funktionieren und es muss ganz einfach sein. Deswegen haben wir da eine Tablet-Version erstmal entwickelt, aber das müssen wir noch viel besser und weiterentwickeln. Das ist also so ein Plug and Play und einmal Knopf drücken und dann erscheint dann die betreffende Person online face-to-face und führt dann den technikfernen Menschen durch die digitale Welt. Das ist das eine. Aber das, was viel, viel, viel wichtiger ist, dass es funktioniert, ist das Vertrauen. Also diese digitale Teilhabe habe ich die Erfahrung gemacht, gelingt nur, wenn schon vorher ein Netzwerk des Vertrauens da ist. Also wenn jetzt so die Hausärztin, die dann schon über 20 Jahre mit im Rennen ist und die sagt, wir machen das und es ist auch einfach und wir schicken ihnen noch jemanden dazu, am besten eine bekannte Person, die begleitet sie, wenn sie dann mit mir Videosprechstunde machen. Nur so kann es gelingen. Menschen da alleine zu lassen oder auch Angehörige dann zu sagen, ja, schaltet mal für eure technikfernen Menschen mal eine Videosprechstunde frei und dann, das geht einfach so nicht. Also vorher muss das Netzwerk des Vertrauens da sein. Das ist bei uns die Quartiersversorgung. Das ist vielleicht jetzt ein etwas ungewohnter Begriff. Aber dann gelingt diese Umsetzung der digitalen Teilhabe für technikferne Menschen. Und ich halte das für ganz, ganz wichtig, weil wir sind alle zum Schluss und sei es unsere letzte Minute. Wir sind irgendwann technikfern. Und trotzdem abhängig von der Technik. Also wir müssen uns jetzt wirklich Gedanken darum machen, wie das ist, wenn wir zum Schluss gar nicht mehr so diese technische Teilhabe selber ausführen können, so mit den Skills, die wir jetzt haben. Ich weiß nicht, ob die großen Player so ein großes Interesse daran haben, an der Technik-Fernen-Gruppe. Ich kann das schlecht einschätzen. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass dieser Impuls von uns kommt, weil wir mit Menschen mit Barrieren zu tun haben, mit technikfernen Menschen. Und ich glaube, dass es auch unser Anliegen sein sollte, das hier weiterzuentwickeln, weil wir es können müssen. Ganz genau, wir müssen es können.
Ja, du hast gerade das Thema Quartiersversorgung, Quartiersmanagement angesprochen. Das ist tatsächlich ja auch jetzt kein einzigartiges, aber schon ein wirklich spannendes Konzept, was ihr da umsetzt. Und da seid ihr auch Vorreiter in Deutschland mit diesem Thema. Kannst du uns da auch bitte mal ein bisschen mit auf die Reise nehmen und sagen, was macht ihr da eigentlich? Was bedeutet dann Quartiersversorgung? Denn was wir ja mit diesem Format auch erreichen wollen, ist, die Dinge, die heute schon gut funktionieren, denen eine Bühne zu geben, so dass wir nicht immer wieder das Rad neu erfinden. Und ich glaube, gerade in den Austausch zu kommen, darüber zu sprechen, das halte ich persönlich für super, super wichtig. Und insofern würde ich mich freuen, wenn du auch darüber etwas mehr erzählen kannst.
Ja, vielen Dank. Also Quartiersversorgung ist mittlerweile das Rückgrat unserer primärversorgenden Praxis. Sonst könnten wir die Aufgaben, die wir jetzt haben, gar nicht mehr so stemmen. Was ist Quartier? Quartier ist ein unscharfer Begriff. Er meint aber, dass es ein Sozialraum, in dem ähnliche Bedingungen herrschen. Wir hier aus dem Wiesbadener Osten, wir kommen aus dem Land, vom Land, und es sind ungefähr über 21.000 Menschen, die in so einem ähnlichen Umfeld leben, ländlich. Da gibt's noch Vollerwerbslandwirtschaft. Der ÖPNV ist nicht so toll entwickelt. Gerade haben sie uns wieder zwei Buslinien aus Sparsamkeit mal weggestrichen. Also hartes Brot. Aber wir feiern alle zusammen die gleichen Kerben, sind über hunderte von Jahren schon miteinander irgendwie verwandt und verschwägert. Also das ist eine Gemeinschaft, die so gewachsen ist. Das ist bei uns das Quartier. Es gibt andere Quartiere, die zum Beispiel in Kiez, kann man sich mal vorstellen. Also wir haben dieses Quartier hier gewählt und das wird organisiert bei uns auf den Aspekt hin Gesundheitsversorgung. Weil, wie ich ja schon erwähnt habe, es ist ja schon seit Jahren, sind wir unterversorgt. Und trotzdem müssen die Menschen, also wir haben zum Beispiel keinen Pflegedienst gehabt, der hier stationär war, zu wenig Hausärztinnen und Hausärzte. Also da würde man jetzt sagen, Defizit, Defizit, Defizit. Aber wir haben ja die Versorgung gestemmt, weil wir durch das Quartier organisiert sind. Das ist mittlerweile, finde ich, ganz, es ist professionell, es wird auch wissenschaftlich begleitet. Es sind zwei Quartiersmanagerinnen für uns tätig. Die kümmern sich darum, dass dieses Netzwerk erhalten bleibt. Die besuchen die Menschen zu Hause, wenn es denen nicht so gut geht. Die gucken, dass diese Digitalisierung vorangetrieben wird. Die machen Bildungsmaßnahmen, also nicht immer selber, sondern sie sagen so, wir machen jetzt mal einen Vortrag fürs E-Rezept, da kommt jetzt mal der Apotheker und dann machen wir jetzt mal, mieten wir mal einen Bürgersaal. Das ist alles entstanden aufgrund von bürgerschaftlichem Engagement. Das ist zurzeit eine Projektförderung. Das kostet 70.000.
Über die Kommune dann? Oder
das, wie ist gemischt, das, das ist oder? Gemischt vom Land Hessen und der Kommune. Das kostet 70.000 Euro. Wir könnten es auch ohne Projektförderung stemmen. Da müssten wir ein bisschen zurückfahren. Das ginge auch, weil das mittlerweile hat sich da ein gemeinnütziger Verein gegründet und auch Spenderinnen und Spender, einfach weil die Leute sehen, sie profitieren davon. Also wir könnten es auch aus bürgerschaftlichem Engagement hier stemmen, aber ob das alle Quartiere so machen könnten, das bezweifle ich. Es gibt den Begriff der Gemeindeschwester, die passt da vielleicht ganz gut. Ne? Quartiersmanagement hat was von Gemeindeschwester oder es ist ein Kümmerernetzwerk oder Kiezschwester, das gibt es in Berlin zum Beispiel. Da gibt es auch sowas mit einer Quartiersversorgung, mit einer Kiezversorgung, wo auch diese primärversorgenden Praxen angeschlossen sind. Aber es ist eben nicht nur die Praxis, die da angeschlossen ist, sondern es ist die Apotheke, ist der Pflegedienst, das ist das Sanitätshaus, das sind die Psychotherapeutinnen, Psychotherapeuten, zahnärztliche Praxen und. Das sind die Vereine, Hospizverein, Alzheimer-Gesellschaft. Die wirken alle zusammen für diesen Raum und werden koordiniert von den Quartiersmanagerinnen. Also erstmal Respekt vor deren Leistung. Die mussten es auch studieren, die haben also ein Studium des Case-Managements abgelegt. Und die organisieren das. Und ich mache jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel. Also, wenn ich Menschen begleite, deren Häuslichkeit zusammenbricht, aufgrund von einer demenziellen Erkrankung zum Beispiel, die also ein Partner ist gestorben, die wohnen jetzt in ihrem Einfamilienhaus, wohnt noch der übrig gebliebene alleine und sagt, ich kann alles, ich weiß alles, ist über 80 und die Kinder sind in Berlin, in Hamburg und sonst wo und rufen jedes Wochenende an und sagen, Papa, ist alles gut? Ja, ist alles gut, alles klar. Aber da ist gar nichts gut, weil da ist im Kühlschrank nicht in Ordnung, die Tabletten werden nicht regelmäßig eingenommen und so weiter. Das ist eine zusammenbrechende Häuslichkeit, so nennt man das. Das kann ich als Primärversorgerin gar nicht mehr leisten. Das habe ich früher zusammengehalten. Da haben wir präventive Hausbesuche gemacht, haben organisiert und so. Die Zeit habe ich nicht mehr. Und die Quartiersmanagerin macht das, die organisiert auch, dass diese Ansprache gegen Vereinsamung stattfindet, dass der Haushalt wieder organisiert wird und so weiter. Und das kann die auch viel besser als ich, muss ich sagen. Also wenn ich das mir angucke, was wir früher geleistet haben und was das Quartier jetzt für diese Menschen leisten kann, das ist qualitativ deutlich besser. Und dadurch gewinne ich zum Beispiel dann Zeit für meine Kernkompetenzen. Dann kann ich eben für diesen Menschen mich darum kümmern, dass seine anderen Gebrechlichkeiten besser unterstützt werden, dass der Blutdruck gut eingestellt ist, dass er und so weiter. Das sind Sachen, dass dieses Zusammenspiel ist dann so gut. Und das ist Quartier, das ist Quartiersversorgung. Und wenn wir die nicht hätten, dann wäre es eigentlich jetzt so gar nicht mehr zu stemmen, muss ich sagen. Und diese Quartiersversorgung geht auch den digitalen Weg.
Mhm. Ich finde, das ist total inspirierend von dir zu hören, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Das ist ja aber jetzt nicht institutionalisiert in dem Sinne, dass es ein Konzept ist, was auch, was man aus der Schublade zieht und dann auch in anderen Quartieren oder Kiezen einfach so umsetzen kann. Aber da müssen wir doch im Grunde genommen eigentlich, wenn ich dich richtig verstehe, da müssen wir ja hinkommen, eben auch weil es alternativlos ist. Also gibt es dort schon bereits Strukturen, die dafür sorgen, dass das Ganze auch in andere unterversorgte Regionen kommt? Wie sind wir da momentan in Deutschland aufgestellt?
Also ich kann jetzt von uns sprechen, das ist ein modular aufgebautes System. Also das, was wir machen, das ist ein System in drei Ebenen. Da gibt es die Gesundheitsversorgenden, dann gibt es den Versorgungsverbund, in dem da die Quartiersmanagerin sind und es koordinieren und die Kommune, die dann auch sich drum kümmert. Also dieses Modell in drei Ebenen, das ist schon modular und kann auch auf andere Regionen übertragen werden. Also das heißt aber nicht, dass es dann 21.000 Menschen sein müssen, sondern das kann vielleicht auch mal ein Brennpunkt sein mit sozialen Sorgen von 3.000. Ne? Dann hat man aber diesen modularen Aufbau. Und wichtig ist die Qualifikation der Quartiersmanagerin. Ich glaube, das ist damit steht und fällt das Ganze. Und das sind klar definierte Aufgaben und die sind überall. Das sind immer die gleichen Aufgaben. Es sind nur andere Bedarfe. Bei uns ist es dieser Flächenbedarf, da braucht man ein Autochen. Wenn es jetzt zum Beispiel eine Struktur betreffen würde, wo ganz viele ältere Herrschaften sind, dann wäre es ein anderer Bedarf. Aber der Aufbau ist eigentlich schon modular und kann auf andere Strukturen übertragen werden. Die Finanzierung, da sind wir jetzt dabei. Wir werden ja seit langer Zeit schon wissenschaftlich begleitet von der Hochschule Rhein-Main. Da wird jetzt eine Leistungserfassung gemacht. Also was genau machen die, was genau kostet das, was die Quartiersmanagerin machen? Wir wissen, was sie machen. Das dokumentieren die ja sehr genau. Und jetzt werden wir das auch nochmal genau ermitteln, was es kostet. Wir haben das ja jetzt grob auf 70.000 Euro geschätzt und wir werden das jetzt echt evaluieren, ob das standhält, als Input gegeben haben. Also modular umsetzbar auch in anderen Regionen.
Mhm. Ja, aber sind das dann die KV, die das dann regional treiben müssen? Sind es die Kommunen? Also wer ist dann eigentlich dort in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass wir die Konzepte auch in die Praxis kriegen, die notwendig sind, um der Unterversorgung Einhalt zu gebieten?
Mhm. Also wir streben ja an, ins SGB-5 zu kommen, weil wir auch diesen Weg gesehen haben, wie es die Palliativ gemacht hat. Das ist ja ein ähnlich komplexer Versorgungsstruktur. Und da, denke ich, geht der Weg hin ins SGB-5, also an die Krankenkassen werden wir uns wenden. Mhm. Weil die ja da auch ich denke, die haben da auch Vorteile dafür. Wir konnten zum Beispiel nachweisen, dass unsere Quartiersstruktur in der zentralen Notaufnahme des nächstgelegenen Krankenhauses dazu geführt hat, hat, dass die 15% weniger Menschen dort aufschlagen, die da nicht hingehören. Das nennt man blaue Triage. Also in der zentralen Notaufnahme landen ja auch viele Menschen mit Versorgungsproblemen. Einfach nicht, weil sie krank sind, sondern weil sie nicht versorgt sind. Und mit unserer Quartiersversorgung landeten dort 15% weniger als im Durchschnitt von Wiesbaden. Also ich denke, das sind natürlich schon Zahlen, die Krankenkassen könnte das vielleicht nochmal interessieren. Oder das, wir sagen, wir machen's, es funktioniert. Wir denken, wir gehören ins SGB-V hin, es ist ein Weg dahin. Ich weiß nicht, wie die Kommunen das jetzt überhaupt stemmen können in der finanziellen Situation, in der die jetzt sind und in der sie auch in den nächsten Jahren sein werden. Also Kommunen begleiten, strukturieren ja, finanziell das stemmen, weiß ich gar nicht, ob das geht. Und ich denke, dass wir in einem, wenn dadurch, dass wir ja jetzt auch Zahlen und Fakten auf den Tisch legen können, dass dann Krankenkassen vielleicht sagen, okay, das rechnet sich für uns, die Patienten sind gut versorgt, wir kriegen dieses, was du ganz am Anfang angesprochen hast, diese riesen Versorgungslücke wahrscheinlich einigermaßen Kosten, also dass es mit den Kosten hinhaut, hin. Ja. Ne? Also das ist unser Argument. Wir sind auf dem Weg und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Klar, KVen haben wir das natürlich auch schon vorgestellt auf der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und wir werden sehen, das sind alles konstruktive Dialoge, in denen wir da sind zurzeit.
Ja, und ich finde es wirklich total spannend und vielen Dank auch für die Einblicke. Also wenn es auch dazu Fragen gibt, dann gerne hier auch jetzt die Fragen direkt stellen. Jetzt gibt es hier nicht die einmalige, auf jeden Fall aber eine gute Chance, Fragen loszuwerden. Du stehst sicherlich auch über den Podcast hier hinaus als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Ihr habt das Ganze ja auch mit Curandum sozusagen auch ja in einen organisationalen Rahmen gegossen. Also für alle, die das interessiert, das Projekt heißt Curandum. Was du mir auch eingangs gesagt hattest im Vorgespräch war, was ja auch notwendig ist, sind eben nicht nur die technikfernen Menschen, die digitale Teilhabe zu ermöglichen, auch auf der Seite der Medizinerin ist es ja genauso notwendig, die Vorteile und Möglichkeiten der digitalen Medizin auch beizubringen, ja, in der ärztlichen Ausbildung oder auch mal in der Ausbildung für medizinische Fachangestellte spielt das heute noch gar keine oder nur eine sehr, sehr, sehr geringe Rolle. Da bist du auch sehr, sehr engagiert und auch da würde mich nochmal dein Blick drauf interessieren, beziehungsweise vielleicht kannst du da auch die Initiativen, die du schon auch ergriffen hast, da vorstellen.
Ich möchte es jetzt an einem konkreten Beispiel festmachen. Also ich habe einen Patienten in der Videosprechstunde, das war dann auch so gewesen, den kannte ich schon lange. Wir machten Videosprechstunde, weil er nicht so gut zu Fuß war. Und dann machen wir Videosprechstunde. Ich erkenne plötzlich, dem hängt der Mund schief und da kann ich mal so gut sprechen. Plötzlich. Das heißt, da Verdacht auf Schlaganfall. Das hat der gar nicht so mitgekriegt. Solche Dinge müssen dann in der Videosprechstunde vorher beigebracht werden, wie wir ja auch vorhin gesagt haben, wir müssen kommunizieren können über die Videosprechstunde. Da muss ganz knallhart eine Checkliste sein, so muss es gemacht werden, dass niemand überfordert ist, ne, in solchen Situationen. Oder ich habe auch schon live einen Herzinfarkt bei der Videosprechstunde begleitet. Wir können auch so eine Praxis machen, wo ich nur online bin und dann auch Notfälle begleite. Das haben wir auch schon gemacht mit Vorhofflimmern zum Beispiel. Also wir brauchen für solche, das sind ja jetzt krasse Situationen, die ich schildere, aber die kommen vor. Und dafür brauchen wir also diese Ausbildung. Und das haben wir gemacht, tatsächlich in Seminaren an der Universität Wetten-Herdecke im Bereich Allgemeinmedizin, haben Studierende das gelernt, solche Sachen durchzuführen und dann auch zu können. Wir hatten auch hier zum Beispiel eine Studentin gehabt, die hat ein mehrmonatiges Praktikum hier gemacht in der Allgemeinmedizin. Die war nie live hier, konnte aber zum Schluss von diesem Praktikum als Ärztin, als virtuelle Ärztin, die war in Gießen und die hat hier in Wiesbaden dann Rezepte ausgedruckt, die hat Patientensprechstunden gemacht, die war also im Laptop auf dem Schreibtisch. Das haben wir dann den Patientinnen und Patienten erklärt. Und es war okay, die haben da wirklich mitgemacht. Ne? Also man kann sich's ja kaum vorstellen, aber ich habe gesagt, okay, das ist die Kollegin, das ist sie, sie wird dann mit Ihnen das jetzt nochmal besprechen, die macht dann diese Anamneseerhebung und die hat das dann gemacht, die hat dann diese Sachen notiert, dann bin ich dann nachher reingekommen und nachher hatte sich ja ein guter Kontakt auch aufgebaut zwischen der Studierenden und den Patienten und dann haben die das auch alleine mal gemacht, ohne mich. Und die Studentin konnte auch nachher unsere Praxis steuern. Also sie konnte dann sagen an der Anmeldung, könnt ihr mal einen Blutdruck messen oder da würde ich jetzt gerne eine Blutentnahme haben. Wie ist denn das? Also allein durch diese Technik, durch diese Remote-Technik, die wir dann auch haben, die dann auch die Studierenden beherrschen müssen, mit allem, was auch dann an Datenschutz da drin hängt, das geht. Aber das sind Skills und die müssen beigebracht und vermittelt werden. Das haben wir gemacht. Darüber ist eine Promotion läuft darüber, sind wissenschaftliche Artikel darüber veröffentlicht worden. Ich denke, der Bedarf daran ist außer Frage, der ist da. Die Studierenden, die möchten das ja auch unbedingt. Also da gibt es ja auch eine Bedarfserhebung. Also selbst das ist da. Und jetzt müssen so Typen wie ich müssen es dann umsetzen. Ne? Und ich denke, es hängt tatsächlich an uns, ne, die jetzt noch in der Praxis sind und sagen, naja, Videosprechstunde, weiß nicht, hab so viel um die Ohren, möchte ich das wirklich? Und es gibt tausend Gründe, es nicht zu tun. Ich denke aber, ein ganz wichtiger Grund ist, wir müssen es denen beibringen, die nach uns kommen. Und die sollen ja auch das Handwerk, so wie wir das ordentlich machen, ich gehe mal davon aus, dass wir ordentliche Medizin machen, so müssen wir es halt transferieren, unsere ordentliche Medizin in die Videosprechstunde und das dann weitergeben. Und das ist unsere Aufgabe, meines Erachtens. Wir sind die transformierende Generation. Also wir können noch nicht digital und da haben wir auch viele Skills und wir müssen es transformieren. Und das ist auch da bin ich auch unterwegs für diese Sache, dass wir diese Digitalisierung gut umsetzen, weil wir ja das noch aus der analogen Welt können.
Ja.
Und wir wollen ja auch viele Dinge, die in der analogen Welt richtig gut gelaufen sind, die wollen wir ja auch wie in die digitale Welt so gut mitnehmen. Aber eins muss ich nochmal sagen, jetzt wiederhole ich mich, die Emotionen, die kommen digital auf jeden Fall rüber. Also da müssen wir uns keine Sorgen machen um die Bindung der Patientinnen und Patienten. Es sind ganz andere Dinge, um die wir uns bemühen müssen. Da geht es um Fachlichkeit, da geht es um Checklisten. Das muss weiterentwickelt werden. Oder auch einfach das Handling der Technik.
Also insofern zum einen Plädoyer für mehr fachliche Skills, die schon in der Ausbildung mitgegeben werden. Und zum anderen doch, wenn ich dich richtig verstehe, auch wirklich Leitlinien zur Behandlung im Rahmen der Videosprechstunde, die wir heute so in der Form ja noch nicht haben.
Ja. Es gibt technische Leitlinien, da kennst du dich viel besser aus als ich, Jan. Es gibt Datenschutzleitlinien, das ist natürlich alles schon sehr, sehr gut und wäre sehr weiterentwickelt. Unsere fachlichen Leitlinien, also die gibt es analog zu Telefonaten, zum Beispiel das SN-MED, ne? Das sind ja diese Leitlinien für die Notfalltriage am Telefon. Sowas brauchen wir. Wir brauchen diese Checklisten und man kann jetzt nicht sagen, wir haben jetzt nur Notfallchecklisten, wir brauchen das für unser allgemeinmedizinisches Handwerk, wir brauchen es aber auch für jede Fachgruppe, für die Gastroenterologie, die Kardiologie und. Die brauchen alle ihre telemedizinischen Leitlinien und die müssen wir jetzt entwickeln, weil wir sind die Generation, die es machen muss. Haben es uns nicht ausgesucht, aber wir sind jetzt dran.
Also ich persönlich habe noch keinen Entwurf für eine fachliche Leitlinie gelesen. Also wo stehen wir denn da? Also ist das in der Umsetzung? Mein Eindruck ist, die Fachgesellschaften tun sich da nach wie vor einfach noch sehr, sehr schwer mit dem Thema.
Also es gibt Ansätze jetzt schon. Es gibt universitäre Ansätze. Es gibt auch schon eine wissenschaftliche Veröffentlichung darüber. Das ist ein grobes Gerüst. Ich finde das gut. Da können wir auch uns dann dran langhangeln. Es muss aber dann doch mehr in die Tiefe gehen und in ganz, ganz konkrete Handlungsanweisungen. Ich darf nochmal zurückkommen auf den Patienten mit dem Schlaganfall. Ne? Ihr erinnert euch mit dem schiefen Gesicht. Da war es ja ganz gut, dass wir wussten, ich kann die Ehefrau sofort erreichen. Ich habe die angerufen, die war auch ein Zimmer weiter. Wir konnten den Rettungswagen sofort rufen. Wir konnten den der Ehefrau konnten wir dann sagen, da und da liegen dann die Unterlagen, geben Sie das bitte dem Rettungswagen mit und so weiter. Ist super versorgt worden, das ist alles gut gegangen. Aber sowas muss natürlich als Checkliste vorliegen, gerade für die jüngeren Kollegen und Kolleginnen. Ne? Das machen wir jetzt, weil wir es halt können. Aber das ist nicht angeboren.
Mhm. Ja, vielen Dank für die Ausführungen auch an der Stelle. Und wir haben jetzt hier parallel auch schon die ersten Fragen reingekommen. Die erste Frage kommt von der Bianca, die fragt zum Thema Abrechnungsmöglichkeiten für die Videosprechstunde. Also wir haben ja im EBM-Katalog hier eben auch mittlerweile fest verankerte Abrechnungsziffern. Da kommen ja auch kontinuierlich neue dazu. Wie ist da dein Blick auf der Praxis draus? Ist das angemessen?
Ja, also ich sag mal, ich sehe das ja auch ein bisschen extrem. Ne? Also bei uns rechnet sich das ja schon in diesem Setting, was wir haben. Wir würden es ja schon ohne Abrechnungsziffern rechnen und hat sich's ja auch schon gerechnet, weil wir einfach diese Videosprechstunde dazu nutzen, dass ich diese Anhangstätigkeiten nicht mehr machen muss und wenn ich dann meine Arbeitszeit besser investieren kann, rechnet sich diese Videosprechstunde auch ohne Ziffern. Das ist jetzt vielleicht, das ist so, wie ich sehe. Die Abrechnungsziffern selber, also die 01450 und die 03230V oder die psychotherapeutischen Grundversorgung mit der V hinten dran, die 35110V. Ja, also wenn ich nachher gucke, wir machen ja so im Schnitt 2-3 Sprechstunden am Tag mit der Videosprechstunde, manchmal sind es auch mehr, 5 oder so. Also ich kriege da ein gutes Zubrot und das ist auf jeden Fall die Investition der Videosprechstunde, das kostet ja Geld, muss ich ja Miete zahlen, sind allemal raus und ich muss ja jetzt sonst, ich habe ja sonst keine großen Investitionen, die ich nicht sonst auch hätte. Also höchstens die Kamera und dann jetzt immer so ein Headset, aber mehr ist es ja nicht, was ich da habe. Also auf jeden Fall rechnet sich auf alle Fälle, ja.
Auch weil du vor allen Dingen ja deine Prozesse, die dahinter liegen, aber konsequent eben umgestellt hast, weil du Personal, man konnte sich weiterentwickeln, geschult, du hast halt die NEPA und die VERA und weil das ist ja aber etwas, was sozusagen dann die Grundvoraussetzung ist, dass du auch sagst, das passt für mich. Ne? Also wenn ich sozusagen den Prozess dahinter nicht mit berücksichtige, dann wird's schwierig.
Genau. Also ich muss das. Ja, so schön hätte ich es gar nicht selber formulieren können. Das war es jetzt ziemlich auf den Punkt gebracht. Genau. Also ich muss am Ende vom Quartal 150 Euro erwirtschaften. Dann habe ich schon ein bisschen Plus gemacht. Ich kriege ja für diese Abrechnungsziffern Geld. Also es ist ja ein bisschen Muschelwährung. Wir wissen ja nie ganz genau, was wir dann kriegen wirklich. Das ist ja dann immer, das ist ja im EBN, das sind Ziffern, die nicht immer ganz genau knallhart hinterlegt sind. Also sagen wir mal, pro Videosprechstunde kriege ich ein Goodie von 7 Euro. Und dann kann man sich das ja jetzt ausrechnen, wie viel Videosprechstunden ich machen muss, wenn ich dann 150 Euro im Quartal, also ich muss 50 Euro ungefähr verdienen. Also 7 mal 7 sind 49, 7 Sprechstunden im Monat, 3 mal 7 sind 21, also sagen wir 25 Videosprechstunden, dann ist das mal locker raus. Wenn ich es jetzt mal so, aber wie du schon gesagt hast, ich sehe es aus einer anderen Perspektive, es rechnet sich auch ohne diese Abrechnungsmöglichkeiten für uns. Mhm. Weiß ich aber nicht, wie es in anderen Praxen ist, ob das dann auch so ist. Wenn die Prozesse umgestellt sind, dann rechnet sich's auf jeden Fall.
Mhm. Also mein Eindruck ist, es braucht auch diese zum Teil monetären Anreize an der Stelle, um sozusagen auch den Mindshift-Wechsel halt hinzukriegen, zu sagen, ich gehe die Investition an, auch meine Prozesse anzupassen, ja auch Software einzuführen. Das sorgt ja am Anfang für gewisse Ineffizienzen einfach im Rahmen dieser Transformationsphase. Und ich glaube, da für zu sorgen, dass es da erstmal eine Übergangsfinanzierung gibt. Ich glaube, das ist so mal mein Eindruck, dass das sicherlich ein Grund wäre, etwas wäre, was unterstützt, da eben auch viele Ziffern in der Videosprechstunde zum Teil ja mit Abschlägen versehen sind. Das heißt, die Leistung, die per Videosprechstunde erbracht wird, wird auch nicht so gut Vergütung wie die gleiche Leistung in der Praxis vor Ort. Und das ist einfach etwas, was dann erstmal auf den ersten Blick eine sehr negative Konnotation für das Thema Videosprechstunde einfach mit sich bringt.
Und ich denke auch einfach, dass man sagt, jetzt habe ich noch was mir auf die Schulter gepackt. Ne? Also auch so wie du sagst, das Mindset. Wir hatten da mal eine gute Erfahrung. Es gibt Digitalisierungsassistentinnen und Assistenten. Da gibt es, es ist ein Ausbildungsgang hier. Und wir hatten tatsächlich mal Besuch von so einer Digitalisierungsassistentin. Und die hat sich darum gekümmert, solche Prozesse in Gang zu bringen. Wie schön ist das? Ja, wenn man so von extern eine Partnerin hat, die dann sagt, ihr könnt das so machen und ihr könnt das, ich rechne es euch auch ein, da könnt ihr eine Schulung machen. Und dann ist diese Wucht, das selber nochmal stemmen zu müssen, wird dann deutlich abgemildert. Aber auf der anderen Seite, also Videosprechstunde ist wirklich kein Hexenwerk, es einzurichten.
Ja. Ja. Das ist noch eine Frage von Frank gekommen. Auch vielen Dank, Frank. Er fragt, hier geht es sicherlich um das Projekt Corandum, also das Quartiersmanagement. Ob das dann nicht auch schon in Richtung eines präventiven Versorgungsgedanken geht.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Hennemann. Da ist sehr, das ist sehr fundiertes Wissen, was ich aus dieser Frage höre. Ja, tatsächlich, es geht in diese Prävention rein. Wenn wir ins SGB V wollen, müssen wir diesen präventiven Gedanken denken. Sonst können wir ihn ja auch nicht umsetzen. Ja, Prävention auf jeden Fall. Prävention einmal, weil es die Menschen ja wünschen, also sie wünschen sich ja so lang wie es geht, zu Hause zu bleiben. Und das macht ja diese Digitalisierung auch möglich. Das sind ja jetzt nicht nur Traumschlösser, die ich baue, sondern das sind ja auch gelebte Fakten, die wir hier machen. Und jeder Tag, das muss man ja sagen, den ein Mensch zu Hause bleiben kann in Würde, und der ist ein gewonnener Tag. Und für die Gesellschaft ist jeder Tag, der nicht im Altersheim verbracht werden muss, wirtschaftlich ein wichtiger Tag. Das muss ja alles bezahlt werden. Und wir können gar nicht so viele Pflegeheime bauen, wie wir nachher brauchen in 10 Jahren. Wir brauchen diesen Gesundheitsstandort Wohnung, den wir digital entwickeln müssen, weil uns ja auch einfach der Personal ist ja begrenzt. Und diese ganzen Anhangstätigkeiten, das ist ja die Idee, die Anhangstätigkeiten, die algorithmischen Tätigkeiten zu delegieren an digitale Prozesse, das umzustrukturieren und dann die gesparte Zeit dazu zu nutzen, dass dann der persönliche Kontakt, der ja auf jeden Fall notwendig ist und das Ganze trägt, das Vertrauen trägt das Ganze ja, dass wir dann diesen Gesundheitsstandort Wohnung im präventiven Versorgungsgedanken weiterentwickeln können. Ich habe gerade gemerkt, ich habe einen Riesensatz, einen langen Satz gemacht. Ich hoffe, es kam trotzdem rüber.
Ja, also vielen Dank. Also ich glaube, das war nochmal eine gute Zusammenfassung auch an der Stelle. Auch mit Blick nicht nur auf die erbliche Versorgung zu schauen, sondern ja auch die pflegerische Versorgung, die damit einhergeht. Und also das, was den Fachkräftemangel auf der ärztlichen Seite anbelangt, ist ja in der Pflege genau das Gleiche. Und da schlägt die Demografie doppelt zu, eben auch durch unsere Altersstruktur, die wir als Bevölkerung haben. Und wir haben jetzt schon, glaube ich, knapp so 4,5 Millionen Menschen, die zu Hause gepflegt werden müssen. Ja. Das wird sich in den nächsten 10 Jahren knapp verdoppeln. Also wir haben als Gesellschaft Riesenthemen, die da auf uns zukommen. Und umso schöner finde ich zu sehen, man muss ja proaktiv alle Instrumente ja in unseren Händen haben, du lebst es vor in deiner Praxis, auch diesen Herausforderungen adäquat zu begegnen. Und insofern, ja, da vielen Dank auch für die Einblicke an der Stelle.
Ich möchte auch noch einen weiteren Aspekt bringen, und zwar den Aspekt der Zufriedenheit. Ich habe ja meinen Beruf studiert, nicht um Menschen wegzuschicken oder um Menschen in einer Taktung zu versorgen, die nicht angemessen ist. Und diese Umstrukturierung, die wir hier vorgenommen haben, ermöglicht mir tatsächlich, zufriedener zu arbeiten. Auch zum Beispiel, dass wir jetzt während einer Sprechstunde, die jetzt hier gerade läuft, dass wir so ein Interview halten können, geht ja nur, weil wir es umstrukturiert haben. Und ich sitze ja hier relativ entspannt, ne? Und das ist ja kein Fake. Und es ist nicht nur, dass diese Versorgung gelingt ja nur, wenn alle Seiten damit gut umgehen können, wertschätzend, und wenn es für alle Seiten gelingt, diese Prozesse zu nutzen. Und das ist so wichtig bei dieser Transformation. Also mir hat es Arbeitszufriedenheit und Zeit geschenkt. Ja.
Ja. Also auch vielen Dank nochmal für die Perspektive da drauf, weil wir haben jetzt viel über die Patientensicht und die MFA-Sicht gesprochen, und also insofern ist das natürlich auch überhaupt nicht zu vernachlässigen, ganz im Gegenteil, zu sagen, was bedeutet das eigentlich für die Ärztinnen und Ärzte, die es umsetzen, und insofern an der Stelle ja auch nochmal ein sehr starkes Plädoyer dafür, dass es sich lohnt, diesen Weg zu gehen. Und kam noch eine Frage rein, die mich auch häufiger immer wieder oder mir häufiger begegnet in der Praxis, ist auch zum Thema Altersstruktur. Ne? Also gibt es da eigentlich so Muster, die du siehst mit Patienten, die sich freuen, eine Videosprechstunde auch durchzuführen oder welche, die es ablehnen? Gibt es da gewisse Kohorten, Muster, die du in der Praxis siehst?
Ja, also ich sehe einmal, dass die jungen Leute das ohne Probleme übernehmen und auch gerne annehmen, die Videosprechstunde. Also bis zu 35 ist das alles so ein Selbstläufer fast schon und die fragen es auch nach. Oder wenn ich das dann anspreche, ja, machen wir es, ja ganz cool. Das ist der eine Altersgipfel, dann schwächt es so ein bisschen ab, weil dann kommen Menschen, die hätten mich gerne so live in Präsenz. Und dann kommen wieder die mit Barrieren, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, ne? Oder die nicht so gut hören können, die machen lieber Videosprechstunde oder die Angst vor diesen Ansteckungsgefahren haben. Also je fragiler ein Mensch wird, desto eher, also hört sich komisch an, aber die sind mit der Videosprechstunde, teilweise fordern die das auch. Also ich habe dann auch noch Menschen, die hochbetagt und die sagen, ich mache jetzt die Videosprechstunde, die Quartiersmanagerin hat mir jetzt dieses Tablet eingerichtet, ich schaffe das gar nicht mehr zu euch daraus und ich will das auch gar nicht mehr. Und diese ganzen auch, diese Untersuchungen, die dann nötig sind, klar, dann fährt dann unsere nichtärztliche Praxisassistentin dahin, nimmt Blut ab oder macht das auch, aber da sind ja auch schon durch die Digitalisierung ist ja auch ein Monitoring schon mittlerweile möglich. Also wir haben zwei Altersgipfel, das war jetzt so die Frage, das sind einmal so bis 35, ja. Das sind Selbstläufer und dann fängt das an mit Beginn zunehmender Gebrechlichkeit, über 60 wird das auch angenommen, ne?
Also insofern auch da räumen wir mal mit einem Mythos auf im Sinne von Ü60 gibt es keine Akzeptanz für die Videosprechstunde. Du beschreibst gerade das ja, ganz genaue
Gegenteil. Es ist eben das Motiv. Bei den Jungen ist es das technikaffine Motiv und bei den älteren Herrschaften ist es einfach, da sind die hinzukommenden Barrieren das Motiv. Ne? Das ist unterschiedliche Motivation, die zum gleichen Ziel führen.
Ja. Ja, vielen Dank. Und wir kommen jetzt auch hier schon langsam zum Ende der heutigen Session. Also wenn es jetzt noch eine Frage gibt, dann die gerne stellen. Ich habe auf jeden Fall noch eine, Susanne. Und das Praxisbarometer Digitalisierung der KPV ist jetzt kürzlich veröffentlicht worden. Da haben über 3000 Praxen teilgenommen. Da ging es auch um die Frage, nutzt ihr die Videosprechstunde oder nutzt ihr auch andere digitale Tools? Ein Viertel aller Praxen hat gesagt, sie nutzen heute noch gar nichts. Knapp ein Drittel nutzt Videosprechstunde, wenn auch in unterschiedlichen Ausprägungen. Wie schaffen wir es denn, dass wir die nochmal verbliebenen zwei Drittel jetzt relativ schnell an den Start kriegen, um eben diese Versorgungsengpässe, auf die wir zusteuern oder die wir heute schon haben, dann eben auch in Angriff nehmen zu können? Was gibt's da aus deiner Sicht vielleicht ein, zwei konkrete Dinge, die wir umsetzen können?
Also diese Digitalisierungsassistentinnen fand ich jetzt super. Die gibt's. Und wenn jetzt sich ein System das auf die Fahne schreibt und sagt, wir wollen Videosprechstunde in den Praxen haben, dann sollte so ein System auch sagen, okay, wir haben diese Digitalisierungsassistentinnen und wir bieten es den Praxen an. Also ich finde, wir müssen als Praxis an die Hand genommen werden, weil wir haben schon viel zu stemmen. Wir werden ja auch immer weniger. Und dieses Paket, das ist ja auch mehr ein emotionales Paket. Weil Videosprechstunde ist einfach umzusetzen, es ist keine Hexerei. Aber dieses der zündende Moment, ich glaube, der sollte von außen kommen und der kann durch Digitalisierungsassistenten, Assistentinnen von außen gebracht werden. Und dann ist das auch, würde das auch, glaube ich, besser angenommen werden. Dann die andere Sache ist, dass die Patienten und Patienten es fordern werden, aber das ist nicht so groß, der Druck. Weil wenn dann der Arzt, die Ärztin sagt, aber nee, ich mach's nicht, dann was sollen sie dann machen? Werden sie die Praxis wechseln? Nein, werden sie nicht. Also dieses Praxen an die Hand nehmen vom System, das aber nicht mit dann gleich mit Strafen, so wie sie es jetzt mit bei uns in der TI machen, oh, wenn ihr euch nicht an die TI anbindet, dann kriegt der so und so viel Prozent vom Brutto dann abgezogen. Das darf natürlich nicht sein, sondern es sollte in einer charmanten, wertschätzenden Weise gemacht werden und es gibt's auch schon.
Mhm. Ja, super. Ja, dann vielen Dank auch noch an der Stelle. Da sind sicherlich auch die KV dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas stärker gefragt, auch dann ihren Praxen unter die Arme zu greifen bei diesen Themen. Die eine oder andere KV macht sich da ja auch auf den Weg, auch entsprechende Unterstützungsleistungen anzubieten. Ich glaube, auch der Hausärzte- und Hausärzteverband positioniert sich ja auch immer stärker mit diesen Themenstellungen. Aber ich glaube, da brauchen wir einfach mehr Geschwindigkeit, weil ansonsten schlägt sich am Ende in der Versorgungsrealität wieder. Dann lieber einen digitalen Arzt als gar keinen Arzt, ist da, glaube ich, das Motto dann der Zukunft. Und ihr habt mit eurer Praxis ein sehr schönes Beispiel geschaffen, wie das ermöglicht werden kann.
Vielleicht darf ich sagen, lieber ein Hybrid. Das ist so eine hybride Beziehung als gar keine Beziehung, weil hands-on muss immer sein.
Ja, absolut. Da vielen Dank nochmal für die Konkretisierung und auch vielen Dank für deine Zeit heute.
Gerne.
Auch an alle, die hier geschaut und zugehört haben. Und ich fand es persönlich super interessant, da wirklich mal tief einzusteigen, auch in eure Praxisabläufe, in das, wie ihr es umsetzt. Und da waren sehr, sehr viele positiv stimmende Impulse dabei. Und insofern alles Gute, viel Erfolg weiterhin für euch.
Dankeschön, Jan. Alles Gute auch für euch.